Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
In einigen Bundesländern hat das neue Schuljahr bereits begonnen und pünktlich zum Schulanfang sprechen wir mit jemandem, der das gesamte Schulsystem kritisiert und nicht wirklich was davon hält. Michael Hüther, vielen Dank, dass Sie hier sind. Sie sind Kindheitsforscher, Hallo. Historiker, Pianist und Aktivist, also viele interessante Tätigkeitsbereiche. Und Sie haben dieses Buch hier geschrieben, Kindheit 6.7. Es steht,
6.7.
Wie?
6.7.
6.7, was habe ich gesagt?
6.7.
6.7. 6.7 heißt es richtig. Es ist dieses magische Alter, wie Sie es nennen, 6 Jahre, 7 Jahre, darauf kommen wir ein bisschen später zu sprechen. Ich will mal vorlesen, was hier steht. Es ist ein Manifest für ein wieder menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern, für eine neue Wertschätzung der familialen Sozialisation und für vollständige Bildungsfreiheit. Sie behaupten, dass staatliche Schulen, so wie wir sie kennen, in Deutschland, Österreich, Sie kommen aus Österreich, dass sie die Talente der Kinder nicht nur nicht fördern, sondern sie systematisch zerstören. Sie sagen, 98% der Kinder sind hochbegabt, wenn sie zur Welt kommen, und nach der Schule sind es 2%. Wie ist das möglich?
Das ist eine gute Frage. Erstens einmal glaube ich, dass es wenigen immer noch nicht bewusst ist, dass dieser Output am Ende des Schulsystems so schlecht ist. Ja, weil der Mensch gewöhnt sich ja an alles. Ja, und wir leben damit schon einige Zeit. Und in früheren Zeiten haben wir halt gesagt, ja, Leonardo Vinci, Goethe und all diese Genies, ja, das waren halt einfach durch Zufall die Gene anders oder was auch immer. Die hatten halt das Glück und die waren halt so begabt. Nur in den letzten 20, 30 Jahren ist in verschiedensten Wissenschaftsbereichen und in der Kindheitsforschung, da wo ich, was mein Haupttätigkeitsfeld ist, sind so viele wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammengekommen, aus Neurobiologie, Psychologie, Psychoanalyse, Medizin, Soziologie, Anthropologie etc., dass wir heute sagen können, also wir wissen das effektiv, dass fast jedes Kind auf dieser Welt, ob in der Serengeti, in den Slums von Mumbai oder in Berlin, hochbegabt zur Welt kommt. Gesund, ja? Also sogenannte Erbkrankheiten, Gendefekte, das ist so marginal, natürlich gibt es das, aber das sind 0.2% aller Kinder. Ja? Und heute, jetzt mache ich einen Sprung, haben wir am Ende der langen Bildungs-, Schul-, Gebäudekindheit, die ja in den letzten Jahrzehnten massiv ausgedehnt wurde, einen wahrscheinlich der schlechtesten Befunde seit der vorindustriellen Zeit, also in etwa 200 Jahren. Ja? Und da müssten wir oder sollten wir uns schon fragen, was machen wir falsch? Denn der Befund jetzt ist, ja, dass die Analphabetisierungsraten, ja, also der strukturelle Analphabetismus heute nach Ende der Pflichtschulzeit oder auch noch ab Abitur, ja, also zwischen 16, 15, 18, haben wir wieder eine Rate von 18-20%. Und zwar nicht in Indien,
nach der Schulpflicht,
sondern hier in Europa. Es ist jetzt ganz egal, ob Deutschland, vielleicht auch Russland oder USA auf jeden Fall. Ja. Und diese Rate haben Wissenschaftler herausgefunden, hatten wir vor Durchsetzung der allgemeinen und Ausdehnung der Schulzeit genauso. Es ist ein Mythos des Westens, dass er behauptet.
Eigentlich unvorstellbar, oder?
Ja, es ist eine Erzählung des Westens, die bewusst erzählt wird. Früher waren wir Barbaren, immer dümmer, immer nicht so intelligent. Und wir würden immer gebildet und intelligenter werden. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Sondern wir haben einen Punkt erreicht, wo wir eigentlich die Begabungen und die Potenziale, die jedem Kind, jedem Menschen mitgegeben sind, systematisch wieder zerstören. Oder ihnen nicht mehr, genauer genommen gesagt, die Möglichkeit geben, dass Kinder die entfalten können. Und die Gründe dafür sind sehr umfangreich inzwischen. Die Art und Weise, wie wir leben, die Zerstörung der familialen Sozialisation auf der einen Seite und natürlich.
Vielleicht sollten wir das definieren. Was ist die familiale Sozialisation? Das heißt, dass Kinder in der Familie aufwachsen, ganz natürlich, ohne Zwänge und lernen durch Zuschauen.
Ja, das heißt ja nicht ohne Grund Kindheit 6.7. Solange es den Homo sapiens gibt, in der Form, wie wir ihn heute kennen, also seit 100.000 Jahren plus minus, ja, wurde, und das hat ja den eigentlich zu diesem unglaublich, zu den Besonderheit dessen, was den Sapiens ja ausmacht, ist dieses plastische Gehirn. Ja?
Das kreatives Denken wahrscheinlich.
Genau, die Sprache. Und all diese Dinge haben sich in dem Moment entwickelt, als wir uns familial sozialisiert haben, in Sippen. Ja? Und die Familie, also bis zum 6.7. Lebensjahr, bis zur industriellen Revolution, in allen Kulturen, in allen Ländern, das ist dann völlig egal, welche Religionen oder Kontinente oder Kulturen eben, das, hat man gesagt, das, hat man die, war die Familie geheiligt, unter Anführungszeichen, oder zumindest geschützt. Das war das Selbstverständlichste, dass ein Kind in diesem Zeitraum familial sozialisiert wird. Und eine Familie hat immer auch schon nie ein Geld bekommen. Aber eine Familie hat man, wenn nötig und da, wo Hilfe nötig war, geholfen.
Es gibt ein gutes afrikanisches Sprichwort: It takes a village to raise a child. Passt das hier rein?
Ja. Dieses Konzept. Oder, genau. Und wenn man auch gewusst hat, das hat man ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende gewusst, dass eine starke Familie, eine gesunde Familie, nicht nur gesunde Kinder hervorbringt, sondern dass ohne Familienwesen, das ist die Kernzelle jeder leistungsstarken, gesunden, flexiblen oder auch innovativen Gesellschaft. Ja, weil wenn man schaut, die berühmten Persönlichkeiten, ja, die wir dann alle immer hervorgraben im Westen, denen wir dann heute irgendwelche Statuen und Büsten und Museen bauen. Ja. Das habe ich versucht, wieder mal sichtbar zu machen. Die hatten alle in diesem, weitgehend alle in diesem Alter, keine Krippe, keinen Kindergarten, kompetente Eltern. Ja.
Gibt es genug kompetente Eltern, die ihre Kinder gut sozialisieren können?
Also mein Buch richtet sich nicht gegen Eltern und auch nicht für Eltern. Aber natürlich versuche ich, Eltern auch eine Stütze zu geben. Aber es ist ja ein gesellschaftskritisches Buch. Ich mache im Prinzip niemandem ja einen Vorwurf, sondern ich versuche sichtbar zu machen, was alles eigentlich da passiert ist. Und natürlich gibt es Eltern genug, die Fehler machen. Aus Unwissenheit. Aber heute, Sie dürfen nicht vergessen, heute stehen ja Eltern schon so unter einer Mehrfachbelastung, ja? Weil die Familie ja auch gar nicht mehr gesellschaftlich oder politisch gewünscht ist.
Können Sie das erklären, warum und wie äußert sich das, dass die Familie nicht gewünscht ist? Es widerspricht ja dem Diskurs der meisten Politiker, die Familie sehr hochschätzen und Kinder und...
Ja, bei Wahlreden, aber nicht genau. In der gesellschaftlichen Praxis. Ja. Wenn Sie schauen, jetzt Deutschland, Österreich, natürlich, das ist in jedem Land ein bisschen anders. Ja. Und in Russland wahrscheinlich noch einmal eine kleine Spur anders, obwohl ja diese Entwicklungen weltweit in etwa ähnlich gehen. In allen OECD-Staaten, in allen Industrienationen, sind seit 20, 30 Jahren im Prinzip in diesem Bereich, von dem wir jetzt sprechen, Bildung, Familie, die gleichen Entwicklungen, sodass man eigentlich fast schon sagen kann, wir sind auf dem Weg eines globalen Totalitarismus, wenn man jetzt einmal nur diesen Bereich nimmt. Ja, ist dann egal, ob es jetzt Eltern in Schweden, Deutschland, Österreich oder bald auch Russland sind, die Entwicklungen gehen überall hin gleich. Und dass die Eltern, ja, wobei ich bin ja auch viel gereist, aber auch immer wieder an verschiedensten Plätzen gelebt und ich sag mal, dass das gesunde Empfinden, wie gehe ich mit einem Kind richtig um, vereinfacht gesagt, ja, das ist schon, da gibt es schon noch Unterschiede. Also hier in Deutschland ist es sicher extrem, durch diese lange Erziehungsdiskussion. Ja, über die richtige oder falsche. Ich glaube, es gibt, vielleicht können Sie mir sagen, aber ich glaube, es gibt sicher nicht in Russland so, es erscheint ja hier fast wöchentlich ein Elternratgeber, wo im Prinzip wieder das in Variation das Gleiche drinsteht, als vor 5 oder 10 Jahren. Das heißt hier...
Die wechseln sich immer ab, habe ich das Gefühl. Es kommt eine Welle von autoritärer Erziehung und dann kommt wieder libertäre Erziehung und so weiter und so fort. Es ist, also ich habe das Gefühl, es sind Wellen, die kommen
Richtig.
Und gehen.
Es ist einmal wieder zurück, einmal wieder ein bisschen vor, wieder zurück. Ja. Und, aber dadurch sind Eltern schon so verunsichert oder haben sich so verunsichern lassen, dass, also mal salopp gesagt, also der gesunde Menschenverstand auch verloren gegangen sind und weil Eltern und Kinder auch zum Objekt wurden. Ja? Also ich finde, dass da überlegt zum Beispiel heute überhaupt, das wäre vor ein paar Jahrhundert, Jahrtausenden unmöglich gewesen, ja? Dass man Eltern Vorschriften gemacht hat, hätte, wie sie ihr Kind zu erziehen oder zu behandeln haben. Ja? Erstens sage ich einmal, haben die das intuitiv ohnehin wahrscheinlich der Großteil wesentlich besser zustande gebracht hat heute, weil wir sind ja, klettern nicht mehr auf Bäumen, sondern wir haben einen ganz langen Weg. Ja? Also dieser Mythos, wir würden immer intelligenter werden und besser mit unseren Kindern umgehen, stimmt überhaupt nicht. Also gerade dieser Punkt, ja? Also wie dieses Bewusstsein, was bedarf es eigentlich, und das ist gar nicht mal so viel, um kompetente, gesunde Kinder großzuziehen.
Ja? Wahrscheinlich Intuition, die wir verloren haben.
Das ist am allermeisten eigentlich irritiert worden. Und daher haben wir ja auch diesen extrem schlechten Output weltweit ja inzwischen. Also ich möchte nur das jetzt nur schnell ansprechen. Derzeit haben wir nicht nur eine Analphabetisierungsrate nach elendslanger Schulbildung von 18-20%. Jedes zweite Kind hat zumindest eine chronische Krankheit. Zählt man Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten physischer, psychischer Natur dazu, ja, die massiv zunehmen, ja, sind inzwischen gesunde Kinder eine kleine Minderheit geworden. Es gibt sogar schon Forscher, ja, weltweit, die sagen, in der Art und Weise, wie wir im Moment leben, also man beobachtet, dass gewisse Kompetenzen, ja, in emotionaler, kognitiver, in welchem Bereich auch immer, bei Kindern überhaupt gar nicht mehr entwickelt werden. Die aber, davon können wir ausgehen, Jahrtausende lang von ganz alleine entwickelt wurden. Ja, weil wir die Art und Weise, wie wir leben und wie wir mit Kindern umgehen, oder wie die aufwachsen, wie die sozialisiert werden in den letzten 100 Jahren und ganz massiv eigentlich in den letzten 30 Jahren so geändert haben. Das allergrößte Problem ist, dass wir sie angepasst haben an diese, an die Erwachsenenwelt. Ja? Das heißt, da kann, egal was sie in den einzelnen Bildungseinrichtungen veranstalten, aber wenn die Kinder wegkommen mit 3 Monaten oder sagen wir spätestens ein Jahr in eine Ganztageskrippe, bis 18 Jahre lang weggesperrt sind, da können sie machen dort, was sie wollen, ob Montessori oder Waldorf oder da können noch so kompetente Pädagogen dort sein. Aber es ist ein Weg der Verdummung. Es ist ein Weg, der des nicht mehr ausbieten Könnens von Kompetenzen. Ja? Und das hat auch damit zu tun, dass wir eine Zeit lang hier im Westen das, was wir Bildung nennen, Wissen, überbewertet haben. Oder den Anspruch hatten oder geglaubt haben, jedes Kind muss das Gleiche wissen.
Man vergisst ja auch, was man gelernt hat. Es gibt Studien, vielleicht können Sie das besser erklären. 3 oder 4 Jahre nach dem Schulabschluss wissen wir fast gar nichts mehr von dem, was wir gelernt haben.
Ja, man hat geglaubt, es würde funktionieren. Ja? Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich die Schulen nie es nur um Bildung ging. Schulen waren immer Erziehungsanstalten. Es ging immer darum, die herrschende Ideologie.
War das immer so? In Ihrem Buch handeln Sie ja wirklich eine große Zeitspanne ab. Von der Antike bis zur Neuzeit war die Schule immer schon ein Erziehungsort?
Nein. Das ging in Europa los, indem die katholische Kirche, ja, der verdanken wir ja heute, weil die antike Schule, das antike Bildungswesen, das war ja erstens einmal nicht so umfassend, begann ja viel später, in 4, 5, 6, 7 oder 8 Jahren. Mhm. Ja. Und weil, wie gesagt, Kindheit 6.7 bis zur industriellen Revolution, ja, egal wie sehr ideologisch eine Kultur ausgerichtet war, in dem Zeitpunkt, die Familie hat man nicht mehr in Ruhe gelassen. Also dass man so früh schon anfängt, das ist ganz neu, sozusagen an Kindern zu ziehen und zu fördern, unter Anführungszeichen. Das ist ein ganz, ganz, ganz junges Phänomen. Und seitdem, wenn man die Geschichte, man schaut, wie lange es schon eben Bildung oder familiale Sozialisation beginnt, ist das sozusagen historisch betrachtet, machen wir das vielleicht seit einer Sekunde. Und seitdem wir das machen, haben wir eigentlich Probleme ohne Ende. Nur die meisten Menschen glauben nicht, dass es auch damit zusammenhängt, aber es hängt hauptsächlich damit zusammen, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, können sie das später dann oben an der Gesellschaft sehen.
Wenn wir jetzt noch kurz bis zu diesem Alter bleiben, 6, 7 Jahre, wenn man Kinder nicht weggibt, dann ist es am besten, man lässt sie einfach in Ruhe. Also das heißt, Frühförderung, haben Sie gerade gesagt, ist auch etwas, was man durch, nicht nur sein lassen kann, sondern sollte.
Also absolut. Ja, nur das Problem ist, es nützt dann auch nichts, wenn man sie dann in 40 Stunden die Woche in einer Krippe wegsperrt und dort in Ruhe lässt. Und dann verwahrlosen sie. Ja? Sondern wir müssen wieder zurückfinden ins Leben. Wir wissen zum Beispiel heute auch, also nicht nur das all das angelernte Wissen, das es nur Bulimie-Lernen nennt, dass das effektiv, da gibt es mehrfach Untersuchungen, USA, Deutschland, verschiedenste Länder, 3 bis 4 Jahre nach Schulaustritt ist das angelernte Wissen nahe null. Das verschwindet wieder. Das war eigentlich umsonst. Das ist Beschäftigungstherapie, hart formuliert.
Manche sagen, ja, das ist dann weg, aber es trainiert das Gehirn zum Lernen.
Nein, im Gegenteil. Okay. Die meisten Menschen, die dieses System durchlaufen, die wollen dann ihr ganzes weiteres Leben nicht mehr lernen. Das ist Faktum. Ja, es ist eigentlich ein Desaster für unseren Planeten, was wir da machen. Aber im Moment haben wir die Konsumgesellschaft und für die Konsumgesellschaft ist dieses Bildungssystem hervorragend. Ja? Und für die Pharmaindustrie ist es auch hervorragend. Da verdienen eine ganze Menge Industriezweige. Aber es hat nichts mit mental gesunden, physisch gesunden Menschen mehr zu tun. Man muss sich nur mal die Suizidrate anschauen. In dem Maße...
Steigt sie bei Kindern und Jugendlichen?
In dem Maße, wie in den letzten 30, 40 Jahren diese, nenne ich es jetzt mal, Gebäude, Bildung, Schulkindheit ausgedehnt wurde, hat sich die Suizidrate in der Adoleszenz, also das ist die Altersgruppe der etwa 15 bis 24, ungefähr vervierfacht. Gleichzeitig sind in diesen Ländern überall die Geburten nach unten gegangen. Seit Ende der 70er Jahre hat sich die Weltgeburtenrate halbiert. Das heißt, es kommen weltweit immer weniger Kinder, durch das, was wir machen, vereinfacht gesagt, ja? In der Art und Weise, wie wir leben. Ja, kommen immer weniger Kinder auf die Welt, also so, dass die einzelnen Länder nicht mehr, Deutschland ist schon 30 Jahre beispielsweise unter der Reproduktionsrate, ja. Es kommen nicht nur immer weniger Kinder auf die Welt, sondern die sind auch immer weniger gesund, weniger kompetent, weniger wissend. Es fällt nur nicht im Moment so auf, weil durch die Art und Weise, wie wir leben, man das kompensieren kann. Ne? Weil wenn ich heute etwas nachschlagen will, wissen will, nehme ich das Handy heraus und schaue nach. Wobei alleine diese sogenannte digitale Revolution, wie wir sie bis jetzt haben, überhaupt die Frage stellt, wozu wir überhaupt unsere Kinder 18 Jahre lang wegsperren, wenn ich Wissen heute jederzeit...
Ist das schlecht, dass man Wissen auf Knopfdruck bekommen kann?
Also nein, das an und für sich ist gut. Aber... trotzdem müssen wir mal Kompetenzen entwickeln. Denn ich muss auch immer noch zuerst einmal wissen, wo schaue ich nach, wie nach schaue ich nach. Ich muss die Fähigkeit haben.
Google ist die einzige Antwort
in der heutigen Zeit. Ich muss haben zu erkennen, was ja auch immer schwieriger wird. Was ist richtig, was ist falsch, was ist brauchbar, was ist sinnvoll.
Das ist
wo
ein
wird
großes
manipuliert.
Problem,
ja. Und für das alles brauche ich mal gesunde Kompetenzen. Die erwerbe ich aber nicht in der Krippe und im Kindergarten. Wir wissen heute, das ist ein wissenschaftliches Faktum, dass nicht die Schimpansen, ja, also eigentlich unsere Vorfahren, ja, die Primaten, sondern auch der Mensch hat Spiegelneuronen. Ja? Anthropologen weltweit haben, also der Standardsatz von allen Anthropologen auf der Welt ist, der Mensch lernt durch Nachahmung. Und das machen im Prinzip alle Säugetiere. Ja? Und wir sind auch ein Säugetier. Und Kinder, jede alle Eltern, das gibt es ja kaum mehr, die sogenannten Großfamilien, ne, wo der Abstand der Kinder nicht so groß war. Ne? Das gibt es ja kaum mehr, dass Eltern noch Familien hier in Mitteleuropa, wo die 4, 5 Kinder haben. Aber die können ihnen das alle bestätigen bei den Jüngeren. Ja? Die brauchen nicht viel machen. Die schauen sich das, hängen sich dran an die Älteren und lernen von ganz alleine. Die gehen zum Beispiel, sind motorisch früh entwickelt als Einzelkinder. Ich will jetzt nicht auf diesen kleinen Bereich jetzt da allzu weit eingehen. Ja? Aber und früher hat man halt, waren Kinder immer mit jüngeren und älteren Kindern zusammen. Ne? Mit Mutter, Vater, Großeltern etc. Zehntausende Jahre. Und in dieser familiären Sozialisation lernt man ja im Prinzip alle Schlüsselkompetenzen von ganz alleine ein Kind.
Vor allem soziale wahrscheinlich.
Erstens einmal die sozialen Kompetenzen, die gehen ja weltweit massiv zurück. In den letzten 30 Jahren ist der Narzissmus exorbitant gestiegen. Also man spricht sowieso nur noch von fast ins pathologisch gehenden narzisstischen Gesellschaften. Ja? Der Egoismus, ja? Die Empathielosigkeit. Ja? Es ist eines, was in der Wissenschaft in den westlichen Ländern am allermeisten beklagt wird. Jetzt haben wir so lange schon keinen Krieg mehr. Ja? Hoffentlich bleibt es auch dabei, das ist ja auch nicht sicher, ja? Bei dem, wie wir unsere Kinder sozialisieren, begünstigen wir ja das im Grunde genommen wieder. Ja? Aber jetzt hätten wir eigentlich Wohlstand, den Hunger weitgehend eliminiert, der die Menschheit lange Zeit verfolgt hat. Und jetzt haben wir immer empathielosere, immer kränkere und weniger Menschen. Also da muss man sich eigentlich fragen, was machen wir falsch? Und das habe ich versucht sichtbar zu machen. Und ich bin ja nicht der Einzige, ja? Forscher weltweit darauf hinweist. Ich habe das nur besonders umfangreich gemacht und mal wirklich über einen jahrelangen Prozess aus allen Wissenschaftsdisziplinen die Forschungsergebnisse zu Bildung und vor allem familiale Sozialisation einmal zusammenzutragen.
Ihr Buch ist auch wirklich sehr strukturiert. Also ich finde, wenn man es liest, dann kann man das alles sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was die sagen, für viele Zuschauer jetzt sehr viel ist und sehr viele neue Informationen. Können wir nochmal punktmäßig erläutern, warum das Schulwesen all diese Kompetenzen kaputt macht? Also Gleichsetzung, weil es nicht nur Trennung von Erwachsenen, sondern auch Trennung von Erwachsenen und Trennung von Kindern. Gleichsetzung aller. Nichtförderung von bestimmten Kompetenzen oder was macht die Schule noch falsch? Also was ist an unserem staatlichen Schulwesen noch falsch?
Ich glaube mal, das Wichtigste wäre mal in Erinnerung zu rufen, wie es überhaupt dazu kam. Es gibt weltweit, oder anders formuliert, seitdem es die Schule oder das Schulwesen gibt, also auch
der Neuzeit.
Und das war ja zuerst im Jahrhundert in der Hand der katholischen Kirche und wie die katholische Kirche in Europa die Macht verloren hat, ja, haben die westlichen säkularisierten Staaten im Prinzip dieses Schulsystem ja nur übernommen. Ja? Aber parallel dazu sind ja eine ganze Menge Dinge in der Zwischenzeit passiert und die Grundfrage, die wir uns dringend am Beginn dieses Jahrhunderts stellen, vor allem auch bei dem extremen, schlechten Output gemessen an dem Aufwand und der Zeit und Dauer, brauchen wir, ist das System überhaupt reformierbar? Und da sage ich nein, wie so viele internationale Schulkritiker. Sondern wir müssen im Prinzip neu starten. Wir müssen uns einmal schauen, warum ist das überhaupt passiert? Da gibt es ja jemanden, der hat einen Nutzen davon. Das wäre der Staat. Seitdem wir dieses Bildungssystem haben, können Sie jede Ideologie binnen einer Generation durchsetzen. Die katholische Kirche, frühere Kulturen, die haben oft Jahrhunderte gebraucht, also Jahrzehnte mindestens. Ja, und manche sind versucht, gerade Großreiche, die versucht haben, die verschiedenen Kulturen, Ethnien unter einen Hut zu bringen. Ja. Sind im Prinzip mehr oder weniger alle gescheitert. Mehr oder weniger. Ich mache es jetzt sehr vereinfacht. Stimmt natürlich, wenn ich im Detail schaue, nicht ganz. Ja? Aber nehmen wir nur mal Beispiel Deutschland. Da hatten wir, noch nicht so lange, hatten wir noch das Kaiserreich, dann hatten wir den Nationalsozialismus, wir hatten den Kommunismus, dann haben wir die westliche, also diesen, den, jetzt den Turbokapitalismus und, sag ich mal, jetzt die amerikanische Variante, ja, des menschlichen Daseins. Ja, sage ich jetzt mal ganz, ganz hart, das betrifft ja auch andere Länder auch. Ja. Es ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, aber hier, sage ich mal, ist die Amerikanisierung der Gesellschaft sicher nach dem Zweiten Weltkrieg am besten funktioniert. Und ja, jetzt kommt schon, wartet sozusagen in der Pipeline schon in den Krippen und Kitas die nächste Ideologie, Gender Mainstreaming. Ja? Und ja, und wer weiß.
Wem nützt das? Wem nützt das Gender Mainstreaming? Also vielleicht sollten wir auch erklären, was das
mal,
ist.
Mal mit Sicherheit nicht den
Gender Mainstreaming ist, wenn man Jungen sagt, vielleicht seid ihr Mädchen, vielleicht seid ihr jung, das könnt ihr selbst entscheiden und es gibt 60, 80 Geschlechter.
Ja, aber es ist Ideologie.
Natürlich, aber wem genau nützt
das? Eine Ideologie und das ist der springende Punkt. Ja, in dem Fall frage ich mich, wem nützt es eigentlich? Ich habe, egal in welchem Milieuhintergrund, Bildungshintergrund in den letzten 10 Jahren, wenn ich so im Privaten mit irgendjemandem gesprochen habe, hat mir eigentlich noch nie jemand sagen können, wozu das eigentlich gut sein soll. Also wo wir dann sehen könnten, später das hätte für die Gesellschaft den Einzelnen irgendeinen Sinn. Das ist für mich eines der Produkte schon dessen, was auch, und darüber wird viel zu wenig gesprochen, was macht diese lange, das alte Schulsystem, das macht die Menschen vor allem gehorsam, beschädigt sein Selbstwertgefühl. Das sind einfach Fakten, die man herausgefunden hat international.
Und es durch die ständigen Menschen, Vergleiche.
Und das macht die Menschen vor allem sehr empfänglich für Ideologie. Mhm. Schauen Sie mal, wenn man so über die Jahrhunderte, Jahrtausende geht. Ja? Wie lange haben sich zum Beispiel Religionen? Wenn ich jetzt mal Halt sage, sind das ja auch nur Ideologien, erfundene Ordnungen. Ja? Aber ich will jetzt da nichts sagen. Wenn jemand, egal was er glaubt, ist ja okay. Ja? Aber letztendlich, ja, aber wie lange hat sich das gehalten? Wie wenig hat sich da eigentlich parallel dazu entwickeln können? Und wie viele auch, sage ich jetzt einmal, menschenverachtende Ideologien hatten wir in den letzten 100 Jahren? Ja? Und seitdem die familiale Situation praktisch zunehmend eliminiert wurde, die Schulzeit ausgedehnt wurde und jetzt kommt der springende Punkt, über den wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Es gibt nämlich einen dritten ganz entscheidenden Punkt, der bei allen Schulreformsdiskussionen weltweit ganz selten angesprochen wird. Das ist nämlich die Trennung des Kindes von der öffentlichen Gemeinschaft. Der Mensch lernte über 100.000 Jahre, ja, durch Teilhabe, durch Beobachtung, indem jeder Mensch, ja, kann einem Kind etwas vermitteln. Dazu brauche ich kein Pädagoge sein. Und vor allem weiß man ja heute auch aus der Neurobiologie, dass diese Art von Lernen, der Wissensvermittlung oder am Kind, sage ich mal salopp, etwas beibringen, am besten dann funktioniert und im Gehirn auch tatsächlich abgespeichert wird. Erstens nicht, wenn es muss, sondern wenn es interessiert ist. Und wenn dann nur ein durchschnittlich kompetenter Mensch, sage ich jetzt einmal, ja, dem Kind dann das erklärt und das Kind hat zu der Person wirklich eine Beziehung, das kann ein Onkel, eine Tante, ein Elternteil sein, ein Freund, ein Bekannter, dann behält das Kind auch. Hingegen ein Fremder, und das ist ein Pädagoge, wenn das Kind nicht wirklich auch in Beziehung zu dem ist. Und das ist nun einmal im Bildungssystem bei sicher 80% der Kinder nicht. Ja. Es ist ein Glücksfall, wenn ein Kind, darum ist ja der Output am Ende des Schulsystems ein bisschen unterschiedlich. Ja. Wenn jetzt das Kind jetzt mit dem Lehrer gut kann und der Lehrer mit dem Kind gut umgeht, okay, dann macht manches Sinn, aber dann ist das einfach jahrelange Zeitverschwendung. Der nächste Problem ist, dass diese gleichaltrigen Gruppe, ja, das war ja auch nicht immer so. Also zum Beispiel, wie das Schulsystem angefangen hat, so Klosterschulen und die Kollegs, ja, im 16., 17. Jahrhundert, da konnte zuerst einmal noch ein 10-Jähriger mit einem wissbegierigen 19-Jährigen zusammensitzen. Das fand man überhaupt nicht befremdlich. Die ganze Gesellschaft, Die Schule ist ein absurdes Konstrukt. Nirgendwo heute in unserer Gesellschaft, es gibt keinen Betrieb, wo nur 30-Jährige arbeiten. Ich glaube, der wäre bald bankrott. Weil es ja auch gut ist, dass wir nicht nur unterschiedliche Kompetenzen haben. Ja? Und Ältere und Jüngere. Das ist, Leben ist Gesellschaft, Lernen ist weitergeben und aufnehmen. Und dazu brauche ich immer jemanden über mir und jemanden unter mir.
Und Sie sagen, man braucht eine Beziehung zum Lehrer, egal wie er jetzt aussieht. Was ist, wenn mein Sohn, der sich jetzt für Bagger interessiert, zum Baggerfahrer geht und sagt, erklär mir was? Das funktioniert nicht, weil er den Baggerfahrer nicht kennt und keine Beziehung zu ihm hat.
Ja, aber wenn jetzt in der Familie ein Baggerfahrer ist, oder es kann auch, ich mache jetzt einmal einen Sprung, also mein jüngster Sohn, ich habe zwei Kinder, die haben erfolgreich das normale Schulsystem vollständig durchlaufen, also mein Sohn. Mein Ältester ist 18, meine Tochter 17 und mein Jüngster wächst als Einschüler auf. Ja.
Also zu Hause nicht?
Geht nicht in die Schule. Ja, ist 12 Jahre inzwischen. Und da habe ich immer wieder Situationen erlebt, durch das, dass wir auch alleine, also er ist ja oft dann sind unterwegs, ja, also viel mit uns unterwegs. Und er ist weit und breit natürlich das einzige Kind, weil wir alle weggesperrt sind. Ja. Und ich habe schon so Situationen gehabt, weil sie den Baggerfahrer ansprechen. Ja, also da steht er dann, irgendwo gehen wir, es ist eine Baustelle, nimm mal dieses Beispiel. Ja, und ich habe das immer und immer wieder erlebt. Ja, und das hat halt fasziniert, wie halt viele Jungen, ja, nicht alle, aber von Anfang an alles, was Krach macht, Maschine und Pferd, war er halt begeistert. Aber nicht, weil, darum sage ich, Gender Mainstream ist vollkommen, das ist eine absolut wirre Ideologie. Ja. Dass ein Großteil der Jungen einfach auf Technisches.
Das stimmt, das kann ich bezeugen, ja.
Ja, ist halt normal, oder was sich dreht oder bewegt oder fliegt, ist man. Und was ist daran so schlimm? Ich glaube, niemand, jeder, der fliegt, wird froh sein, dass irgendwann einmal Leonardo da Vinci oder andere Vögel beim Fliegen beobachtet haben und gesagt haben, es war ein Junge, ja. Es muss doch gehen, dass man das auch für Menschen hinkriegt, dass er fliegt, ja. Also wieso wollen wir das jetzt ändern? Haben wir ja davon alle profitiert, ja. Und, also nur ein Beispiel jetzt. Und, oder das Mädchen eher mit Puppen spielen und, oder auch die Farbe Rosa zum Beispiel, ja. Natürlich kann man das jetzt auch noch, wie so vieles, den Kindern versuchen, künstlich aber es ist virenkrank, da kommen nur eine kranke, noch kränkere Gesellschaft, als wir jetzt schon haben. Ja. Aber kommen wir da zu dem zurück mit dem Baggerfahrer. Ja. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass wir in einer Baustelle waren oder so eine ähnliche Situation. Ja. Und dann hat er eine kurze Pause gehabt. Und ich habe noch nie einen Arbeiter auf der Straße erlebt, der sich nicht gefreut hat, wie dann mein Sohn den angesprochen hätte, was er da macht oder warum funktioniert die Maschine so oder warum kommt der Belag zuerst und nicht der andere, der nicht eine Freude gehabt hätte, ihm das jetzt zu erklären. Der macht jeden Tag seinen Job, spult es runter, ja, ist mit seinen Arbeitern zusammen. Man kommt ja auch nicht mit Kindern zusammen, ja? Außer vielleicht, wenn er eigene hat, dann, wenn er erschöpft ist, kurz vorm Schlafen gehen, bevor das Kind wieder in die Schule geht. Ja? Also von seinem eigenen Kind hat er ja auch nicht viel, sage ich jetzt mal hart formuliert. Und also da habe ich schon die unglaublichsten Dinge erlebt. Ja?
Aber wie geht es dann weiter? Geht das Kind dann zu Hause?
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt kurz unterbreche. Und das, egal jetzt, also wenn jetzt, ja, also es muss nicht mal Verwandter sein, aber der macht es jetzt einfach in seiner Art, ja.
Weil er Lust dazu hat.
Weil er einfach Lust dazu hat und sich einfach darüber freut, ja. Das merkt sich dann dieses Kind, ja. Dann Lernen hat auch mit Freude zu tun und mit Begeisterung. Das weiß man halt auch neurobiologisch. Wir können inzwischen das Hirn scannen, ja. Wir können genau schauen, was wir können sichtbar machen. Was passiert in welchen Momenten? Wir können sichtbar machen, unter anderem auch nicht nur, welche Bereiche im Gehirn sich aktivieren, wenn wir etwas mit Freude und Begeisterung machen oder lernen, vor allem auch bei Kindern. Aber wir können auch die Dinge sichtbar machen, die negativ sind, welche verheerende Konsequenzen das hat. Wir können auch sichtbar machen, was passiert, wenn ein Kind wieder seinen Willen, und das ist bei 90% der Kinder der Fall, mit 6 Monaten, 3 Monaten, 1 Jahr in die Krippe kommt. Was dann passiert. Wir machen viele Dinge ja nur deshalb, weil wir die Auswirkungen nicht sehen. Wir sehen nicht, was in Krippen passiert. Das sind geschlossene Einrichtungen. Ich bekomme immer wieder auch Mails von Pädagoginnen aus dem ganzen System. Nicht nur Krippe, Kita, ja, aber hauptsächlich da, weil das ja der Schwerpunkt, aber auch von Pädagogen oben. Ja. Da werden reihenweise die Kinder oft notversorgt. Also die schreien den ganzen Tag.
Ja, das geht wahrscheinlich gar nicht anders.
Das geht auch gar nicht anders, aber es sieht niemand. Es gibt in meinem Buch einmal eine Stelle, da sage ich, wenn einmal ein Dokumentarfilm, einen Film über Krippen machen würde, also wenn versteckt gefilmt werden würde, ja, was tagtäglich, vor allem in den staatlichen Krippen passiert. 2-3 Jahre später, glaube ich, würden alle Krippen geschlossen sein. Es geht nur deshalb, weil wir es nicht sehen. Nur das Problem ist, wir sehen sehr wohl, nur verdrängen das, dass das damit zusammenhängt. Der Output oben wird ja von, am Ende dieses Bildungssystems, wird ja von Jahr zu Jahr schlechter. Die Suizidrate steigt, Depression, Aggression, Verhaltensaufregung, und zwar in einem unglaublichen Maße. Das System sagt, die Eltern sind schuld. Ja?
Ich glaube, bei Krippen sind sich auch fast alle einig.
Aber es ist, das Gesamte ist einfach falsch. Aber im Prinzip werden die Kompetenzen, also die Verantwortung, in unserer Kultur die Verantwortung über den Versagenden oder über Schüler oder das kranke Kind einfach nur von einem auf den anderen weitergeschoben. Und lange Zeit war es aber so, dass die Verantwortung ausschließlich bei den Eltern war, aber man denen auch weder Vorschriften gemacht hat, bis diesem Zeitraum mal auf jeden Fall, noch Kritik hat, sondern die einfach nur unterstützt hat. Und wenn wir alleine da wieder hinkommen würden, im größeren Maße, hätten wir eine wieder innovativere, gesündere Gesellschaft. Also auch üben zum Beispiel der IQ. Ne? Wir wissen, dass unsere Gene seit annähernd 100.000 Jahren nicht gleich sind. Hat sich nichts mehr geändert. Auch unsere IQ ist seit mindestens 10.000 Jahren ident. Ja? Der geht erstmals seit Jahren wieder nach unten. Obwohl wir angeblich so viel bieten, aber in Wahrheit tun wir das nicht. Sondern weil halt im Zuge der industriellen Revolution ist ein Fehler passiert, unter Anführungszeichen, war mal notwendig. Die Familie wurde zerrissen, Frau und Mann wurde für die Fabrikshallen gebraucht, die wir eigentlich gar nicht mehr haben, in dem Ausmaß, weil all diese Arbeiten sowieso wegkratzen.
Aber wir haben was anderes, wir haben Büros ohne Ende. Also bei Krippen zum Beispiel sind sich, glaube ich, fast alle einig. Ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die wirklich ihr Kind gerne mit einem Monat oder einem Jahr abgibt. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss sie es machen. Also da hängen ja andere Systeme dran. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde gerne nochmal...
Ich mache jetzt nicht irgendjemanden Vorwurf.
Ja, natürlich.
Ich weiß ja, es stimmt ja auch gar nicht, wie es immer getan wird politisch. Natürlich gibt es viele Frauen, die wollen. Ja? Und da wir in einer normalpathischen Gesellschaft leben, ich kann ja mein schlechtes Gewissen, mein Unwohlsein, ich spüre, wenn ich nur einigermaßen mit meinem Kind in Verbindung bin, dann weiß ich, dass das Kind leidet. Aber wir schauen ja nicht aufs Kind, sondern eine Gesellschaft definiert sich ja meistens dadurch, was alle machen. Und was alle machen, dann kann ich sagen, ist okay. Und ich weiß, es ist nicht.
Oft hinterfragt man das nicht.
Genau.
Ja? Meistens.
Und die wenigsten wissen es auch gar nicht, welche Folgen das hat. Ja, weil das hält man ja auch bewusst zurück, obwohl das ja bekannt ist. Ich glaube, dass es auch der Politik bekannt ist. Welche Verheerungen
hier kommen. Ich glaube, sie interessiert sich nicht wirklich dafür.
Ein Minister oder ein Bildungsminister. Und in meinem Buch sind nur die Dinge drinnen, die mehr, nicht so diese tagtäglichen Studien, die da präsentiert werden, die ganze diese 80% vergessen. Wirklich mehrfach gesicherte wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Also da sind wirklich Dinge drinnen, nur die sind faktisch einfach so. Mein Buch hat ein fast 90-seitiges Quellenverzeichnis. Ja? Das auch ganz bewusst, und damit nicht jeder irgendwann einmal sagen kann, aber ist das wirklich so? Das sind Fakten. Ja? Und wenn ein Bildungsminister und ein Familienminister über diese elementaren Fakten, die da drinnen auch sind, ja, nicht Bescheid weiß, dann sollten wir mal vor allem auch nicht mehr wählen gehen und dann mal fragen, ob wir nicht vor allem nicht nur ein neues Bildungssystem brauchen, sondern überhaupt einmal wieder ein neues politisches System.
Aber wenn Sie das wissen, warum wird dann so etwas wie der Ausbau von Krippenplätzen als familienfreundlich verkauft, obwohl es ja das Gegenteil ist?
Der Historiker Yuval Noah Harari hat einmal gesagt in einem seiner Bücher, ich bin ja auch Historiker und er und ich und es gibt ein paar Internationale, die sagen nämlich interessanterweise in sehr vielen Dingen im Moment, die führenden Historiker weltweit sagen ähnliche Dinge im Moment, dass wissenschaftliche Ergebnisse sind denen, die diese Welt lenken und leiten, sehr wohl auch bekannt.
Aber
ich kann ja auch Dinge, Forschungsergebnisse dazu verwenden, um Menschen, eine Gesellschaft sehr leicht zu manipulieren und fügig zu machen. Und gerade in Soziologie, Psychologie, Psychologie, also wie Massen manipulierbar sind, was sind die negativen Aspekte eigentlich dieser? Wer das? 80% der Lehrer wissen eigentlich überhaupt gar nicht. Was ist sozusagen der geheime Lehrplan? So hat das der amerikanische Schulkritiker John DeLagatto. Der spricht vom Geheimen. Also das, was passiert zusätzlich zu dem, was in besten Absichten eigentlich alle machen. Da gibt es nämlich sozusagen etwas, was als Beipack oder als Nebenwirkung mitgeht. Ja? Wenn ich das Kind so lange von der Familie und von der Öffentlichkeit trenne, ja, dann bekomme ich Menschen mit einem labilen Selbstwertgefühl, Menschen, die leicht empfänglich sind für Ideologien, die leicht herumschubsen kann. Ja. Ich bekomme keine starken Persönlichkeiten mehr. Ja. Und das wissen die oben auch. Deshalb das staatliche Schulsystem will im Grunde genommen auf der ganzen Welt niemand ändern. Man lässt je nach Land, und zwar genau aus diesem Grund, die Atombombe, also die Kernspaltung, ja, war ja nicht Ziel der Wissenschaftler, Atombomben zu bauen. Ja? Und ich könnte jetzt so auch mit dem Bildungssystem eine ganze Menge Dinge, wo die Wissenschaft Dinge, darum fördert der Westen ja auch so stark die Wissenschaft. Aber nicht nur zum Wohle des Menschen, sondern was kann er davon auch verwenden? Ja? Um die Menschen zu manipulieren. Und wenn man so will, ist mein Buch der erste gesellschaftspolitische Elternratgeber. Ist natürlich kein Elternratgeber. Ja. Mich erstaunt immer wieder auch, wie wenig, oft auch Pädagogen, aber auch Eltern eigentlich darüber wissen, warum ist das, was wir, seit wann machen wir das, was wir jetzt machen, wie ist das eigentlich entstanden? Und was gibt es da sozusagen an Nebenwirkungen? Das ist so wie mit den Medikamenten. Der Arzt, so ähnlich ist es auch unser Umgang mit Kindern inzwischen. Der Arzt verschreibt irgendwas, ich wette 80% liest den Beipackzettel gar nicht. Er sagt, nur für das und das nehmen Sie die Tablette, ich gehe ein, nehme ein Glas Wasser, schluck die Tablette und das war's. Ich glaube, die wenigsten, und das hat ja einen Grund, ja, warum dein Beipackzettel dabei ist. Ja. Aber das ist ein blindes Vertrauen. Dabei gibt es Untersuchungen, wenn wir schon bei dem Bereich sind. Das sind inzwischen in den USA, ja, wo der Konsum, aber es geht ja auf der ganzen Welt weiter, am höchsten ist, inzwischen mehr Menschen an den Nebenwirkungen von Pharmaprodukten sterben als an Krankheiten.
Ich glaube, die Probleme, also das Problem und die Gründe sind mehr oder weniger klar geworden. Ich würde mich gern Lösungen annähern. Wenn wir kurz nochmal beim Baggerfahrer bleiben. So, das Kind hat jetzt gesehen, es interessiert ihn, der Baggerfahrer hat ihm etwas gezeigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Kind zum Baggerfahrer wird quasi. Also wenn es da diesen Weg geht. Aber kann dieses Kind zum Baggerfahrer-Ingenieur werden? Also wie funktioniert
natürlich,
das dann?
Es heißt
das
überhaupt gar nicht, wenn jetzt dieses Kind, ja, wenn ich die Bedürfnisse eines Kindes jetzt befriedige und manche Eltern machen einen Fehler, und Sie sehen, ein Kind hat jetzt eine Zeit lang, das kann oft Monate bis Jahre dauern, ein etwas massives Interesse. Machen manche Eltern den Fehler und meinen, sie müssen es besonders fördern.
Mhm. Ja, das ist falsch.
Da kommt jetzt das ist falsch, ja. Okay. Weil ein Kind, und das macht jedes Kind unterschiedlich, braucht, um gewisse Kompetenzen auszubilden, ja, muss das eine etwas länger machen oder das andere weniger lang. Ja? Also es ist überhaupt nicht, mein Sohn hat zum Beispiel jahrelang gesagt, er wird Triebwagenführer werden. Mhm. Ja? Also am allermeisten hat er Züge beobachtet, also oder auch, ich kann mich erinnern, er ging eine Zeit lang beim Müllauto, wenn das Müllauto kam, hinunter, wie die Mülltonne hinein ausgeleert haben, und da hat sich das immer wieder angeschaut. Und zwar, was interessiert ihn da eigentlich so? Geht es jetzt um Physik, das Auslernen? Und zwar, es ging vor allem um den die Hydraulik, um den Mechanismus, die Mülltonne wird hinauf, wird ausgelernt, wird heruntergesetzt. Ja? Und wenn ein Kind das jetzt so gerne über Jahre, das kann zum Beispiel sein, dass mein Sohn Sänger, trotzdem Sänger wird oder Maler oder egal was. Es ist nur lange, weil er jetzt über sehr langen Zeitraum auch so ein starkes, aber er liebt zum Beispiel auch extrem Hörspiele. Ja?
Also sollte man darauf vertrauen, dass das Kind dann selbst seinen Weg findet?
Im Idealfall, und das ist ja genau das, was unser Bildungssystem nicht macht, ein Kind, ein gesund sozialisiertes Kind, weiß, warum es Interesse an etwas anderem hat. Und man hat ja Erfahrung gemacht, ja, durch das, dass wir fordern, dass unser Schulsystem macht alle gleich. Ja? Und dann gibt es Kinder, die sind besser und schlechter. Und die oben machen Lärm und Krach und die unten. Ja? Und so kann auch, und für ein paar passt es. Ja? Aber es hat einen Grund, warum ein Mensch gewisse Bedürfnisse und Interesse hat. Weil wir sind Individuen. Ja? Und das ist ja das Verrückte. In unserer Kultur wird so viel über diese Ich-Kultur bedient. Werde du selbst, sei du selbst. Jede zweite Werbung suggeriert uns das. Warum machen wir eigentlich 15 Jahre oder 18 Jahre lang genau das zuerst einmal kaputt? Das ist doch völlig absurd. Was schätzen wir in unserer Kultur? Ich lasse mir jetzt mal die krankhaften Erscheinungen weg. Ja? Also das Übermaß an Egoismus. Aber wenn jemand etwas besonders gut kann, dann schauen wir auf zu dem. Wollen die nachahmen oder der erfindet etwas, wovon andere profitieren. Aber wieso rauben wir das, die Möglichkeit überhaupt noch, dass Menschen das ausbilden können? Es gehen die ganzen Entwicklungen im Westen. Der Elon Musk, sein Kind, der auch kurz da angesprochen wird, hat zu Recht einmal festgestellt, dass es das, was den Westen ja seine Vormachtstellung in den letzten 200 Jahren, was eine Innovationsfreudigkeit, ja? wo andere Kulturen und Länder abgehängt hat. Aber genau das passiert nicht mehr. Und das kann auch gar nicht mehr kommen. Ja? Also diese Freaks, Nerds, Genies, ja, die Wahrheit keine Genies sind, sondern wenn man genau schaut, die sind einfach unter ganz bestimmten günstigen Bedingungen einfach aufgewachsen und konnten da durch ihre Persönlichkeit ausbilden. Und all diese Eltern von, ja, so weit wie, und da wurde wirklich tief und lange gegraben, wurde jahrelang recherchiert für dieses Buch, die solche Kinder dann später gehabt haben, die haben entscheidende Fehler nicht gemacht, die Eltern heute machen. Nämlich zu meinen, ich muss auch Begabungen fördern. Natürlich, wenn mein Kind zum Beispiel ein Instrument lernen will, ist klar, dass ich schaue, dass ich, ob gebraucht oder neu ein Instrument gehe. Aber sozusagen dieser Förderungswahn schon, vor allem in diesem Zeitraum, 0 bis 6, ist das absolut kontraproduktiv. Ja? Aber da ist im Hinterkopf dahinter, je früher, umso besser. Aber ist leider nicht der Fall.
Aber wie ist es dann, Sie haben schon mal Slums von Mumbai angesprochen, da wachsen ja Kinder dann theoretisch unter idealen Bedingungen auf. Bei der Familie, sie werden nicht gelenkt, sie haben keine Schulbildung und so weiter. Warum schaffen, da müsste es da dort lauter Genies geben. Aber so ist es nicht. Warum ist es dort nicht so?
Wenn wir jetzt ein Beispiel, ich traue mir zu weit, wenn wir jetzt eine groß angelegte, weltweit wissenschaftliches Forschungsprojekt machen. Wir lassen Kinder hier aufwachsen, sagen wir mit, müssen wir noch nicht mal ein Jahr, sagen wir zwei, drei Jahre in die Kita, ja, und dann weiter Schule. Wir nehmen jetzt wild, also familial im Freien sozialisierte Kinder, eine Gruppe Kinder aus, zum Beispiel den Slums von Mumbai, ja, egal wo, holen die dann mit ihren Familien raus und fügen sie dann dieser anderen Gruppe, die hier Kita und vielleicht auch Krippe gemacht haben, und geben sie auch jetzt einmal nur ins normale Schulsystem. Ja, weil Kinder in dem Alter, die würden auch lernen ja dann auch die Sprache. Ja. 14, 15 Jahre später, die Gruppe der in den Slums sozialisierten Kinder wären in allen Kompetenzen, da würde ich wetten, wenn wir so ein Forschungsergebnis machen würden, die würden x-fach besser abschneiden.
Aber bestimmte Bedingungen müssen dann trotzdem geschaffen werden.
Natürlich. Die müssen dann, ab dem Moment, wo ich die Gruppe hier nehme, müssen die natürlich die gleichen Bedingungen haben. Und ich kann die nicht alleine nehmen, ich muss die auch mit den Eltern nehmen, ich muss die ja mal stützen und helfen, ja, damit die zum Spracherwerb kommen. Ja. Aber das geht ja bei Kindern. Das wissen ja alle, die mit ihren Kindern ins Ausland gegangen sind. In dem Alter lernen Kinder in der Regel, ja, binnen einen Jahres.
Ja, Sprache, ja, aber ich meine allgemein, also auch in den Slums von Mumbai, würde man diese Kinder jetzt, denen müsste man ja auch bestimmt trotzdem, was könnte man denen jetzt...
Wenn man jetzt die hernehmen würde.
Genau, aber wenn wir jetzt nach Mumbai gehen, sag ich mal, also es gibt keine Slums von Mumbai, es gibt dort kein Schulsystem, was könnte man da machen, welche Bildungseinrichtungen, dass diese Kinder dann wirklich zu den Überschießern werden?
Naja, das Problem ist, dass man es aber hier ja auch so.
Das ja, egal
machen,
wo.
Alle Staaten machen.
Genau, ich meine,
einen egal gleichen wo. Fehler... dass sie das Familienwesen aushungern lassen. Hier landen sie halt in den Krippen und in den Schulen und dort halt nicht alle.
Dort aber haben sie keine Perspektive.
Schwarz-Weiß unter Anführungszeichen. Natürlich gibt es eine ganze Menge ja auch noch dazwischen. Ja? Und dort landen sie halt in den Slums oder in den Betongürteln. Die Zukunftsperspektiven sind natürlich dort triste. Vor allem haben die ja auch dann keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr, weil die verlassen ja zum Beispiel auch oft ihren ganz engen Ort und Raum, wo sie leben, ja, auch gar nicht. Man weiß zum Beispiel heute auch, dass es ja nicht nur, wurde so viel auf diese kognitiven Kompetenzen und das, was kann ich lernen. Aber der Mensch entlernt einfach durch Erfahrung. Und dass Kinder aus Mittelschicht oder reicheren Familien oft auch bildungstechnisch sind, weil was passiert dort in der Regel? Die haben mehr Möglichkeiten, in denen mehr Sachen auch zur Verfügung gestellt werden. Ja, sei es ein Computer zum Arbeiten oder was auch immer. Ja. Und vor allem, die reisen oft auch mehr. Die sehen mehr. Die machen, vereinfacht gesagt, einfach auch mehr Erfahrungen. Ein Kind, kommen wir mal zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Ein Kind lernt hauptsächlich durch Erfahrung. Und das Hirn bildet sich auch dementsprechend aus. Und wenn ein Kind einmal eine Erfahrung gemacht hat, muss es die auch nicht 100 oder 1000 Mal machen, dann hat es die abgespeichert. Und daher, und das große Problem bei unserer Schulsituation, oder nehmen wir jetzt dann die Kinder in Indien oder in Mumbai, in den Slums, sie machen ab einem gewissen Zeitraum bis 10, 15, über 10 Jahre im Grunde genommen tagtäglich inzwischen immer die gleiche Erfahrung. Aufstehen in der frühen Schule, im Abendheim, 10 Jahre. Da kann nichts mehr rauskommen. Da können wir uns dort bemühen, was wir wollen. Ja? Da geht nichts mehr.
Das heißt, die wichtigste Erziehungsregel ist, könnte man sagen, dass es Erfahrungen bieten.
Zulassen bieten. Ja, und auch zulassen. Heute ist ja auch die Ängstlichkeit in den westlichen Ländern der Eltern. Also das ist so extrem gestiegen. Da haben wir schon, weiß ich, wie viele Eltern Angst, wenn das Kind mal auf dem Klettergerüst hochgeht. Oder alleine, das hat natürlich auch mit der Mediatisierung der Gesellschaft zu tun, mit den ganzen Nachrichten. Wenn irgendwo ein Terroranschlag war und in dem Viertel war aber ein Einbruch oder Vergewaltigung war, kann ich noch, ich habe selber kürzlich am Spielplatz mit meinem Sohn, hat sich mit einem Mädchen angefreundet und dann bis automatisch geht, und also die Eltern kennengelernt, in dem Fall alleinerziehende Mütter. Mutter ist, die Tochter war inzwischen 9. Also, und ich würde jetzt sagen, die gehört eigentlich zum Therapeuten, aber im Grunde genommen sind das schon so viele. Ja? Pass auf, mach das. Hat Angst, wenn das Kind alleine über die Straße geht, beim Verkehr etc. Natürlich hat sich unsere Gesellschaft rapide verändert und gibt es einen Verkehr, wie es das vor lange Zeit früher nicht war. Wenn ich in meiner Kindheit, noch nicht so lange her, rausgegangen bin im Haus, im kleinstädtischen Bereich aufgewachsen, 3/4 Stunde zu Fuß jeden Tag in die Schule. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Weg da mal jemals wirklich, vielleicht 1, 2 Straßen habe ich da vielleicht überqueren müssen. Ja. Nur wir unterschätzen, wozu Kinder fähig sind, auch früh schon. Ja. Also, und vor allem, je mehr wir da eingreifen und ihre desto mehr können Kinder diese natürlichen Kompetenzen überhaupt gar nicht mehr entwickeln. Ja? Aber es ist erstaunlich, ein Kind stellt ja nicht nur bis zum vierten, fünften Lebensjahr 400 Fragen pro Tag, ja? Sondern was sich da herausbildet in dem Zeitraum, ja, von alleine. Ja? Natürlich muss ich einen schützenden Rahmen bieten, aber das haben ja die, sonst wären wir schon längst ausgestorben. Das haben die Menschen ja seit Jahrtausenden, ja immer schon gemacht. Ja? Und kann ein Kind physisch gewisse Dinge noch nicht. Ja? Und muss ich ein Baby hochnehmen, ja? Weil sonst kann ich nicht irgendwo hinlegen, weil sonst wäre es früher von einer Hyäne oder von Säbelzahntiger oder was auch immer gefressen worden. Natürlich, aber das war ohnehin immer klar. Ja? Aber früh schon an hat man Kinder unter Kinder alleine gelassen. Das hat funktioniert. Ja, und das weiß man auch, dass da so viele Kompetenzen, ja, es würde ja auch, wenn man in den Einrichtungen, wenn die erstens einmal wieder mal gemischt wären, ja, aber es zählt ja alles von früh an auf diese Schulkindheit. Lassen wir jetzt einmal diesen Privatschulsektor weg, weil dort ist ja anders, Waldorf Montessori.
Aber sind sie gut, diese Schulen, Montessori, Waldorf, ist das eine Alternative?
Ja und nein. Kommt auch auf das Kind darauf an. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt etwas ganz was Spannendes. Wir wissen, dass unsere normale staatliche Schule, ja, so in der Form, wie wir es machen, mit so Frontalunterricht, ja, aber setzt vorausgesetzt trotzdem ein Lehrer, der über Kompetenzen verfügt. Ja. Man weiß zum Beispiel auch bewerten, entwerten, kritisieren, Benotung ist was gehört weg, sie sind meisten Privatschulen ja auch nicht. Ja. Und auch nicht in den Elite-Schulen. Im Silicon Valley sind die Krippen und Kindergärten im Übrigen tabletfrei und smartphonefrei. Die Herren, die das alles entwickeln und ausbauen, halten das. Bill Gates hat seine Kinder bis zum 12. Lebensjahr ein Smartphone untersagt. Die wissen schon warum. Ja, sind nicht dumm, die Leute. Während hier ja schon, die Kinder gehen, glaube ich, hier ja schon mit einem Smartphone in die Grundschule, in die erste. Und es gibt's. Wird hochgepriesen, die Digitalisierung, je früher, umso besser, schon in den Schulen, Tablets, ja, dann fragt man, warum man im Silicon Valley das nicht macht. Ja? Man kann schon davon ausgehen, dass dort sehr intelligente Menschen sind. Die wissen nämlich auch über die negativen Forschungsergebnisse. Ja? Aber das nur nebenbei. Ja? Aber heute sind ja die Eltern schon so. Also die werden auch im Englisch, ich verstehe es ja auch, weil der Druck auf Eltern ja auch immer größer wird. Der finanzielle Druck, Wohnen, Essen, die Kinder werden ja auch, müssen ja auch immer unrunter werden. Ja? Weil Kinder sind ja hochsensitive Wesen, zuerst einmal. Ja? Und wenn der Druck auf allen Seiten immer größer wird, die Erwartungshaltungen, das funktionieren müssen, das geht ja halt immer früher. Ja? Und es ist klar, dass die Kinder dann schreien und dass diese ganzen Verhaltensauffälligkeiten zunehmen. Aber es ist, weil wir einfach einen Punkt erreicht haben, dass man vereinfacht sagt, die Art und Weise, wie wir leben, einfach falsch ist.
Aber wenn wir jetzt Bildungseinrichtungen, nehmen wir an in Deutschland, so, es gibt kein staatliches Schulsystem, welche Bildungseinrichtungen müsste es geben? Wie müssten die aussehen?
Ich glaube, dass der springende Punkt ist, dass wir im Prinzip wirklich das ganze Gesellschaftsordnung neu machen müssen. Das ist alles schon so verwoben miteinander und so verknüpft und erstarrt. Also als erstes würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wie würde ich einen, aus Sicht des Kindes, ja, und mir geht es nicht um die Eitelkeiten der Erwachsenen, sondern wie können Kinder auf dieser Welt nicht nur wieder glücklich aufwachsen, sondern auch ihre Potenziale und Möglichkeiten, die jedes Kind einmal hat, entfalten. Dann müsste man, das gilt aber nicht nur für Deutschland, das gilt inzwischen für eine ganze Menge Länder auf dieser Welt, das erste Mal wieder das Familienwesen herstellen. Ja? Das heißt, die Eltern auch finanziell zu unterstützen. Das System kostet ja
einen Krippenplatz. Dass die Mutter dann zu Hause bleiben kann.
Das muss freistehen. Ein Krippenplatz schaffen, ein Krippenplatz kostet 1.000 bis 1.200 Euro im Monat. Wieso gibt man das nicht den Eltern? Ja? Weil dann kann einmal die Mutter oder der Vater, ja, oder wechselnd zu Hause bleiben. Ja. Dann ein Punkt, den wir überhaupt noch nicht angesprochen haben, der für diesen schlechten Output generell heute von Kindern zuständig ist, das sind diese enorm hohen Scheidungs- und Trennungsraten. Das ist eines der meist tabuisierten Themen in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen, weil es ja auch schon jeder macht. Ja. Aber da bin ich schon in einem anderen Interview darauf eingegangen, das ist für Kinder hochtraumatisierend, weiß man inzwischen. Ne? Und begünstigt natürlich auch dann die anderen negativen Erfahrungen. Also das ist sozusagen ein Potenzieren heute an negativen Erfahrungen, das Kinder heute machen. Aber es muss einmal wieder das Kind einmal als allererstes das Familienwesen bis zu diesem Zeitpunkt hergehen. Also wir müssen in einem Punkt einen Schritt zurück. Wir können im Zug fahren, wir können Elektroautos bauen, wir können, sage ich jetzt einmal, in die Richtung ja beibehalten. Aber in einem Punkt müssten wir zurückgehen, das Familienwesen wiederherstellen und das auch finanzieren. Ja? Weil das andere kostet ja auch. Und der Schaden, der dabei rauskommt, kostet nämlich auch noch. Ja? Also für den Steuerzahler kostet dieses System in den Folgekosten ja unglaublich viel. Ja? Wo man sich, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, sie sind ja auch drin, man fragt wieder, warum machen wir das eigentlich? Das ist ja völlig absurd. Ja? Und dann ist der springende Punkt, brauchen wir verschiedenste Formen von Bildungseinrichtungen, weil ja nicht jedes Kind ist jeder. Es gibt Kinder, die sind in einer Waldorfschule oder in einer Montessori-Schule nicht richtig aufgehoben. Die sind dort unglücklich. Die normale Schule, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, wissenschaftlich herausgefunden, so wie wir es seit Jahrhunderten machen, ja, die so viel kritisiert ist, passt im Übrigen für 20% der Kinder, genau. Aber was machen wir mit den 80%?
Woher weiß man, was dem eigenen Kind passt? Ich glaube, Sie haben geschrieben, das weiß man erst 15 Jahre später.
Nein, das merkt man eigentlich schon, wenn nicht dieses Muss ist, weil 80% der Eltern, gibt es auf der anderen Seite Erhebungen seit Jahren, würden ihr Kind aus dem normalen Schulsystem entziehen, wenn sie das nicht leisten könnten. Also da haben wir 20, da haben wir 80%. Das sind ja zwei Forschungsergebnisse, die ja völlig unabhängig sind, hat keiner auf den anderen geschielt. Mhm. Ja? Und ich setze da ja immer wieder auch Sachen in Relation, die viele auch gar nicht wissen. Manche wissen immer nur manches in einem Bereich. Ja?
Das ist interessant.
Und im Prinzip brauchen wir die Wahlmöglichkeit. Und wenn ich noch gesund mit meinem Kind in Verbindung bin, als Elternteil ja, oder auch Pädagogen, dann sehe ich ja. Das heißt, es muss auch das Was ja auch wieder durchlässig werden, das Schulsystem, dass ein Kind die Möglichkeit hat, wenn es dort sich nicht entfalten oder entwickeln kann, zum Beispiel in der Montessori- oder Waldorfschule, auf eine normale zu gehen und dann, wenn ich sage, ja, weil du hast jetzt das und das nicht, ja, kann er da zum Beispiel. Ja, ist meines Erachtens, obwohl, das ist übrigens ja auch in den letzten 10 Jahren bei PISA, das braucht kein Mensch PISA-Studien, ja, aber ganz oben immer war, ja, da können zum Beispiel Home- und Unschooler, auch wenn sie zum Beispiel, ich habe jetzt ein Kind, das mathematisch oder wie man so technisch sehr begabt ist, dann können die das nur für das eine Fach, wo es sehr gut ist, in die Schule geben.
Wenn es klappen würde.
Also wir müssten mit einem endlich vor allem einmal aufhören, dass alle das Gleiche machen müssen.
Aber dann würden die Kinder wahrscheinlich auch weniger zur Schule gehen.
Also ja, und vor allem es würde wieder effizienter werden, ja? Wie ich in einem anderen Interview, ne, Karl Marx kommt zum Beispiel davor, ne, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, ja, spielt ja Karl Marx einer der bedeutendsten Visionäre des 19. Jahrhunderts, es gibt noch ganz andere. Ging 4 Jahre ins Gymnasium oder 5 Jahre, aber er hatte kompetente Eltern. Er ging vor allem erst mit 10. Das heißt, wir müssten das völlig anders machen. Die länger Kinder spielen lassen, Kind sein lassen, in gemischtaltrigen Gruppen aufwachsen lassen. Zum Beispiel Deutschland, Schweiz nehmen die die Waldkindergärten so stark zu. Ja, nicht ohne Grund. Ja? Und da gibt es schon Untersuchungen, erste. Die Kinder, die von den Waldkindergärten, also den ganzen Tag im Dreck und Gatsch und im Freien, ja, wie das, ja bitte, unserem evolutionären Programm spielt, weil für ein Kind gibt es kein schlechtes Wetter, im Grunde genommen. Ja? Und die wollen raus, die haben das Bedürfnis. Ja, es gibt Mediziner aus den USA, die sagen inzwischen, das größte führende Mediziner weltweit sagen, das größte Gesundheitsrisiko des Menschen allgemein inzwischen die Schule. Also das, was wir als Bildung bezeichnen.
Aber es hängen ja noch ganz andere andere Systeme hängen da auch dran, wie unsere ganze Wirtschaft. Also da müsste der Arbeitstag kürzer werden.
Ja. Ja.
Glauben Sie, dass das alles überhaupt umsetzbar ist?
So wie wir jetzt leben, haben wir ja auch nicht vor 100 Jahren, haben wir nicht vor 500 Jahren, haben wir nicht vor 5000 Jahren. Und das ist eine der erstaunlichsten Dinge, Da hat natürlich auch mit der Medienkultur inzwischen, es gibt im Moment eine ganze Menge Menschen, die wollen daran nichts ändern, an dieser Gesellschaftsordnung. Ja?
Die Politiker wollen daran nichts ändern und die meisten Eltern...
Die wirklich die Macht haben auf dieser Welt, sind meines Erachtens nicht die, die Politiker sind.
Sondern? Ja?
Aber, sage ich einmal, das Kapital macht ja mit einer kranken Gesellschaft. Der Kapitalismus profitiert eher von einer kranken Gesellschaft als von einer gesunden Gesellschaft. Punkt. Ja, damit möchte ich es mit Kapitalismuskritik jetzt schon belassen.
Sie sagen, dass es in Deutschland 3-mal oder 4-mal mehr Autos als Kinder gibt?
Mhm.
Das ist eine interessante Statistik. 3-mal mehr Haustiere als Kinder und 3- oder 4-mal mehr Autos.
Naja, also 3-mal, 4-mal mehr Haustiere als Kinder und 7-mal, 6-mal, 7-mal mehr Autos als Kinder. Ja. Da sieht man, wo der Schwerpunkt unserer Gesellschaft liegt. Aber diese Gesellschaftsordnung, sage ich jetzt mal, die bricht sowieso früher oder später zusammen. Die in allen westlich lebenden und allen führenden Industrienationen, Deutschland schon 30 Jahre unter der Reproduktionsrate, ja, aber auch alle anderen OECD-Staaten liegen inzwischen unter der Reproduktionsrate. Wir sind am Aussterben. Wenn wir jetzt so weitermachen, wie jetzt, die letzten 20, 30 Jahre, gibt es den Homo sapiens in 200 Jahren nicht mehr. Und dabei ist es gar nicht einmal so...
Naja, in Deutschland.
Russland hat auch heuer offiziell...
Nee, aber in anderen Ländern der Welt, wie Indien oder Afrika, gibt es ja keine Reproduktionsschwierigkeiten.
Nein, aber die haben andere Probleme.
Ja.
Und die sind aber nicht so, sage ich jetzt einmal, so arm. Da haben wir mit einem anderen Anteil dran, vor allem der Westen. Für uns ist Afrika immer nur vor allem Rohstofflieferant. Und solange, im Moment leben wir in einer Phase, wo es eigentlich um einen Wirtschaftskrieg geht, wo die führenden Industrienationen der Welt noch versuchen, die Vormacht zu haben. Ja? Solange es halt geht, über was auch immer, über Ressourcen, über Märkte, über was auch immer. Ja? Aber angesichts der Geburtenzahlen, die inzwischen auch und vor allem diese Länder haben, sollte man sich schon einmal die Frage stellen, wollen wir nicht langsam von unten her wieder neue Wege gehen? Weil diesen Fehler haben nämlich schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden auch andere Länder schon gemacht, andere Kulturen. Die waren dann weg. Es geht schneller, als man glaubt. Ja? Das hat man immer gewusst. Die Grundvoraussetzung, ja, auch ein Nationalstaat, wenn der sich als Nationalstaat erhalten will, ist kein Naturgesetz. Bei Nationalstaaten sind alle, gibt es in unserer heutigen Form, sind die in den letzten 150 Jahren ja alle erst entstanden. Aber sagen wir, bleiben bei dieser Ordnung, die Welt teilt sich in 220 Nationalstaaten auf, ja, dann wird auch ein Nationalstaat, wenn er bleiben will, wenn Deutschland Deutschland, Schweden Schweden, Russland Russland, Brasilien Brasilien bleiben will, dann werden sie schauen müssen, wieder, dass sie ein gesundes Familienwesen haben und gesunde, kompetente, innovative Menschen. Noch sagen die Industrieländer, wir holen uns, das ist der Kapitalismus, es gibt ja Leute, die migrieren oder migrieren wollen, wir holen uns halt das, was wir brauchen. Das geht aber nicht auf Dauer, aus verschiedensten Gründen. Aber ich will jetzt nicht nur auf die Migrationspolitik eingehen.
Ja, das wäre noch aber ein großes Fass.
Das hat man immer über Jahrtausende, war das klar. Als erstes brauche ich ein gesundes Familienwesen. Daraus kommen die Visionäre, daraus kommt eine gesunde Gesellschaft, die Krisen überstehen kann, die wandlungsfähig ist, etc.
Ich würde zum Schluss gerne noch ein Zitat von Ihnen anbringen. Sie schreiben: Ohne die schulische Erziehung gäbe es die neuzeitlichen Religionen wie Kapitalismus, Nationalsozialismus, Kommunismus und auch den gegenwärtigen Konsumismus nicht. Wie würde eine Welt ohne diese Ideologien aussehen?
Da würde wieder das Menschliche im Vordergrund stehen. Die Menschen wir würden genauso Dinge wieder zum Beispiel erfinden, ja, was wir über Jahrtausende nehmen. Sie würde sich genauso wandeln. Ja, also die Menschen haben Kanalisation, vor der Massenbeschulung, all die Dinge, auf die wir heute noch die essentiellen Dinge zurückgreifen, die Schrift, die Sprache. Staaten grundsätzlich zu organisieren und in großen Gemeinschaften, das ist natürlich x-fach gewechselt, ja, aber all diese Fähigkeiten, das ist ja alles vor der Massenbeschulung schon passiert. Ja, das heißt, das liegt ja im Menschen im Grunde genommen. Und je mehr Menschen Kompetenzen, wir wissen heute, dass jedes Kind nicht nur hochbegabt auf die Welt kommt und gesund, ja, sondern auch mit sozialen Kompetenzen. Alle Kinder auf dieser Welt, die nicht mit Kaiserschnitt, also die eine normale problemfreie Geburt halt erlebt haben, gibt es ganz spannendes Forschungsergebnis aus. Die lachen nach der Geburt. Ja? Also der Mensch freut sich, Mensch zu sein, wenn er auf die Welt kommt. Ein, zwei Jahre später schon ist dann für lange Zeit eigentlich nur noch Alter und Kindheit. Und wenn wir Kinder wieder anders aufwachsen lassen würden, dann hätten wir von alleine zu viele Dinge, die wir uns heute beklagen, die Erwachsenen, die so schief laufen auf dieser Welt, die würden von alleine verschwinden, wenn wir den Menschen wieder Mensch sein lassen. Wir kommen ja als Menschen auf die Welt. Und der Mensch kommt nicht als Terrorist auf die Welt. Sonst müssten alle, es liegt nicht in unserer Gene, sonst wären wir alle Terroristen. Oder als Firmenchef eines Konzerns der Urwälder rudert und ihm völlig egal ist, was danach passiert. So kommen wir nicht auf die Welt. Das kommt durch die Art und Weise, wie wir sozialisiert werden.
Michael Hüte, vielen Dank, dass ich hier war. Ein sehr interessantes, ein sehr wichtiges Gespräch, nicht nur für Eltern, sondern für die Menschheit, würde ich sagen. Es geht uns alle etwas an. Deshalb kann ich dieses Buch nochmal wirklich allen ans Herz legen, sich Gedanken machen. Und nochmal vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ich danke auch für die Einladung.
Das war der RT Deutsch Podcast.